Ja, herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Und wir sind heute auch nicht im Studio, sondern wir sind heute in Mündersbach im Westerwald bei der Firma EWM, einem echten Hidden Champion, wenn ich das sagen darf, der sich ja darum kümmert, wenn in der Welt unzertrennbare Verbindungen aus Metall entstehen, dann ist eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass ihr da irgendwas mit zu tun habt, denn ihr seid im Fachgebiet Schweißen unterwegs und seid da echter Weltmarkt- und Innovationsführer auch. Das kannst du uns nachher gerne nochmal erläutern und deshalb begrüße ich ganz herzlich in unserem Podcast die Vorsitzende der Geschäftsführung von EWM, Susanne Czesny-Osing. Hallo Susanne.
Hallo Christian.
Ja, sehr schön, dass das geklappt hat an der Stelle. Ich stelle nochmal ganz kurz EWM, aber das überlasse ich dir dann im Detail danach natürlich dir nochmal, aber dich auch gerne nochmal unserem Publikum kurz vor. Das Unternehmen, in dem wir uns hier bewegen, wurde gegründet von deinem Vater und deinem Onkel vor rund 60 Jahren.
Vom Großvater
sogar.
57,
okay. Ja. Okay. Sehr schön. Also wirklich Familientradition, wie sich das gehört für einen echten Hidden Champion. Und ihr seid wirklich absoluter Technologieführer mit ein bisschen mehr als 800 Mitarbeitern. Auch Standorten neben den Deutschen gibt es auch einen chinesischen Standort an der Stelle. Ihr habt eine Fertigungstiefe von über 80% an der Stelle. Und ja, vor gut knapp 2 Jahren habt ihr euch auch im Investorenkreis noch mal ein bisschen verstärkt an der Stelle mit einem Familienfremdgesellschafter, um sozusagen das Wachstum auch noch mal ein bisschen voranzutreiben. Glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Schritt für euch an der Stelle. Und du, liebe Susanne, bist jetzt im nächsten Jahr, hast du mir gerade verraten, seit 40 Jahren bei EWM. Von daher wären wir jetzt fast passend schon zum Jubiläum da gewesen. Aber wir sollten das trotzdem heute durchziehen. Und bis heute auch Vorsitzende der Geschäftsführung der EWM. Aber darüber hinaus bist du auch noch aktiv. Nicht, dass das nicht schon genug wäre in so einem Familienunternehmen und Technologieführer, bist du auch Präsidentin des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren, Präsidentin der IHK Koblenz, Vorstandsmitglied der Deutschen Industrie- und Handelskammer und stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Stiftung WHU. Liebe Susanne, viel zu tun und ihr habt auch viel vor der Brust und euch, glaube ich, viel vorgenommen. Aber magst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben, wofür steht EWM, was macht ihr und was macht euch auch zum Technologieführer im Thema Schweißen?
Ja, du hast recht, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Wir sind wirklich ein ganz klassisches und durch Familienunternehmen und sehen uns auch heute noch so. Mhm. Und es ist richtig, mein Großvater hat das Unternehmen gegründet, 57, aber du hattest das so ein bisschen übersprungen, weil doch sehr stark die Zeit danach auch von seinen beiden Söhnen geprägt worden ist. Mein Vater hat das Unternehmen übernommen, ich glaube, da waren wir 10, maximal 15 Mitarbeiter. Mhm. Und sein etwas jüngerer Bruder, der Michael, ist etwas später dazugekommen. Mhm. Und dann eben auch Ehefrauen und alle Kinder aus diesen beiden Verbindungen, also zwei Stämme. Und das ist ein wahrer Glücksfall für eine solche Organisation wie uns. Keinen der Protagonisten sozusagen aus den Familienreihen musste man irgendwo festbinden oder sagen, du musst das tun, sondern alle haben das gerne gemacht und machen das gerne. Und das ist sicher auch der Schlüssel zum Erfolg. Was machen wir? Letztlich, ja, wir sind überall da unterwegs, wo Metalle gefügt werden. Mhm. Das hast du schon schön zusammengefasst, auch aus unserem Imagefilm. Den ich immer wieder schön finde. Und es ist so, überall dort findet man unsere Geräte. Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Lichtbogenschweißtechnologie und weltweit einer der, ja, der Technologieführer, sagt man, einer von mehreren sicher.
Das sagen ja viele, das sagt nicht nur ihr von euch. Ne? Von daher
deshalb
dachte ich,
einer
wollte
von,
es mal
von Wesentlichen. Wir spielen schon eine große Rolle und unser sehr breites Produktportfolio geht von der Schweißmaschine über den Brenner, Schweißzubehör bis hin zu Dienstleistungen und sogenannte Schweißzusatzwerkstoffe. Mhm. Das Ganze findet sich natürlich in Industrie und Handwerk wieder, im Handschweißen, im automatisierten Schweißen und immer stärker natürlich in der Automation weltweit übrigens. Wir sind sehr international aufgestellt. In Europa und auch um den Globus herum.
Ja, super. Also vielen Dank für den kleinen Einblick. Jetzt ist das ja mal wirklich ein Thema zum Anfassen, was ich sehr, sehr schön finde. Und nicht nur rein digital. Wir machen auch sehr, sehr viele Podcasts, auch mit digitalen Geschäftsmodellen. Mhm. Heißt nicht, dass nicht auch viel Digitales und Software auch in euren Geräten natürlich das ist drin ist. Das, ich glaube da auch, und ich hatte das mit Hermann Simon im Podcast, was sind sozusagen die Hidden Champions, die es auch in der Zukunft schaffen, sind die, die auch Software und Hardware verbinden.
Ja.
Glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor auch bei euch, dass das nach vorne geht. Schauen wir einmal so auf ein bisschen auf die Herausforderungen in dem Feld. Also ich glaube, Fachkräftemangel hat jeder schon gemerkt, insbesondere wenn man dann nochmal auch jetzt in eurer Position für euch selber ein bisschen vom Schuss, nenne ich das jetzt mal, wegsitzt hier im schönen Westerwald. Aber natürlich auch beim Thema Schweißen ist das Thema Fachkräftemangel, glaube ich, allgegenwärtig.
Ja. Ja, auch wieder ganz viele Punkte. Wir glauben, wir sind der Nabel der Welt hier, ein bisschen Schweiz Valley, Welding Valley sozusagen, also das, der Mittelpunkt der Schweißtechnik in Deutschland mal allemal im Westerwald hier. Du hast es gerade angesprochen, die Verbindung von Hardware und Software ist ein wesentlicher Bestandteil bei uns und das führt eigentlich zum Fachkräftethema dann als nächsten Punkt. Ich sag oft salopp, ein Schweißgerät ist ein Computer, der zufällig eben auch schweißt. Ja? So ähnlich kann man es vielleicht zusammenfassen. Und das macht natürlich ganz große neue Felder auf, auch für die Ausbildung, für die Attraktivität der Ausbildung für die Zukunft. Wir holen viele junge Leute eigentlich über ihre Welten ab, indem sie mit Mobile-Phones sozusagen unsere Geräte steuern können, mit dem Tablet die Geräte steuern können.
Okay.
Und und auch ein Punkt eben, früher war Schweißen eben sehr viel dirty and dangerous. Mhm. Das ist so unser Spruch und wir gehen immer mehr in clean und clever, weil wir natürlich mit dem, was wir tun, die Schweißtechnologie effizienter, wirtschaftlicher und auch nachhaltiger machen jeden Tag. Und das führt eben dazu, dass wir ganz viel Attraktivität zurückholen zu dieser Art der Verbindungstechnologie.
Okay. Ja, also das ist ja sehr schön und ich kenne auch in Gesprächen mit anderen Geschäftsführungskollegen sozusagen in anderen Branchen, die das ja auch sehen. Und ist ja auch Sicherheit einfach ein wesentliches Thema und ihr macht es ja auch dann immer sicherer.
So ist es. Ne?
Also vor allen Dingen, da haben vielleicht viele junge Leute auch Manschetten, wenn sie sagen, okay, ich gehe jetzt mal schweißen. Also das, was ist so schön gesagt, dirty und dangerous, kenne ich auch aus der Gießereibranche, wo ich ja unterwegs war. Also ich sag mal, klassische Industrien, wo wirklich noch was passiert, wo auch noch Funken fliegen, bei euch ja im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle. Jetzt habt ihr in den vergangenen Jahren hier so einen Wandel im Unternehmen angestoßen. Ja. Magst du uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie es zu diesem Wandel kam und vielleicht auch über so ein paar Stufen an dieser Entscheidung, weil das Thema Nachfolge, ne, du hast es eben schon gesagt, über Familiengenerationen hinweg. Das bist du dann jetzt, glaube ich, dritte Generation, wenn ich das richtig im Blick habe. Magst du uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
Ich sage mal salopp so ein bisschen zweieinhalbte, weil es gibt ja so verschiedene Sprüche über die Generationen.
Also.
Also du hast es ja vorhin erwähnt, ich bin schon sehr, sehr lange im Unternehmen. Ja. Ich habe mir das gut überlegt. Wir sind nie gezwungen worden hier. Wenn man etwas erzwingt, wird es nicht gut aus unserer Meinung heraus und Gott sei Dank waren meine Eltern auch der gleichen Meinung. Warum so lange hier und was macht das dann mit einem und wie überlegt man sich dann die Zukunft? Mhm. Ich habe natürlich in den 40 Jahren jetzt nicht immer in geschäftsleitender Position gearbeitet, aber ich durfte mich seit 1995, bin 84 eingetreten, bin dann erstmal über alle Dörfer gegangen, war auch die erste Kauffrau im Unternehmen oder neben meiner Mutter und auch meiner Tante, aber eher vertriebsorientiert und produktbezogen. Und da hat man natürlich viel gesehen in den letzten 40 Jahren, wie schnell sich die Welt wandelt, wie schnell sich Technologie wandelt. EWM ist eben ein sehr technologiegetriebenes Unternehmen und wir haben das große Glück gehabt, dass wir eben von der Elektrotechnik kamen und diesen Wandel, auch diesen digitalen Wandel, schon sehr früh für uns erkannt haben, adaptiert haben und auch in unsere Produkte übersetzt haben. Das ist unser großer Vorteil, dass uns Digitalität oder Digitalisierung eben nicht fremd ist. Wenn man dann aber mitbekommt, dass deine DNA der Technologiewandel selbst ist und dass sich der entsprechend potenziert in Zeitraffer, wie schnell das die Welt um die Welt herum geht, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kann man ein solches Unternehmen in die Zukunft führen? Reichen da die Kompetenzen aus der Familie aus? Wir haben das Glück gehabt, dass wir sehr divers aufgestellt waren in unseren Ausbildungen, in unseren Kompetenzen. Aber meine persönliche Meinung ist, dass für die Zukunft sehr stark Schwarmintelligenz noch mehr genutzt werden darf. Wir wollen das jedenfalls tun und wir waren uns einig in der Familie, dass wir auf jeden Fall, ja auch da ein bisschen witzig formuliert, die eigene Kreativität und Kompetenz nicht mehr so schnell nachproduzieren können mit eigenen Kindern und Verwandten, dass wir also auch Ressourcen von außen dazu nehmen dürfen und auch in der Außenschau Leute dazu nehmen dürfen, die nochmal ganz anders herangehen. Das war eigentlich der Punkt, der uns getriggert hat und außerdem können auch neue Lebensformmodelle dazu kommen, dass man sagt, also ich möchte den operativen Anteil von einem Unternehmen etwas stärker vom gesellschaftlichen Anteil trennen und wir gehen in eine neue Phase der Unternehmensführung und holen Expertise von außen rein. Ja.
Sehr schön. Wenn man das so beschreibt, also das war ja dann auch ein wirklich große oder viele Veränderungen bei euch, auch Wechsel im Management an der Stelle, also viele neue Gesichter dann auch in einer, ich sag mal, Familienunternehmen und ich glaube, ihr bezeichnet ja auch insgesamt die EWM als Familie an der Stelle. Was macht das? Worauf muss man da achten?
Ja, das macht viel mit einem persönlich erstmal, wenn man, also du hast es ja angesprochen, wir haben uns verstärkt durch einen fünften Gesellschafter, der von uns als Familie ausgesucht wurde. Wir sind also in einem aktiven Prozess an den Markt gegangen. Wir waren überhaupt nicht gedrängt. Wir brauchten weder Geld noch, es wäre auch so weitergelaufen für heute und auch für morgen. Für übermorgen wäre eben dann schon die Frage gewesen. Und wir haben uns dem Prozess wirklich aktiv und sehr bewusst gestellt. Und das hat ihn dann eben auch gut gemacht, weil wir ihn gut vorbereitet haben.
Also nicht aus der Not heraus.
Nicht aus der Not heraus, überhaupt nicht, sondern wirklich sehr weitblickend. Wie wollen wir uns aufstellen für die Zukunft? Wo brauchen wir Verstärkung? Wenn so eine volatile Welt und auch geopolitische Welt doch dir den Spiegel vorhält jeden Tag, wie du, wie du dein Unternehmen durch einen auch Stürme und auch hohe See fahren musst, dann ist es schon mal gut, wenn man mehr Expertise und auch mehr Finanzkraft eben im Rücken hat, natürlich, um so etwas zu durchfahren. Und diese Überlegung haben wir gemacht und sind dann rausgegangen, haben uns den richtigen Partner ausgesucht. Für uns war besonders wichtig als Familienunternehmen, dass es ein Partner sein wird oder geworden ist, der unseren Wertekanon teilt. Und da komme ich auf den Punkt, den du ansprichst. Wie führt man sowas in die Zukunft weiter, weil das der Familie natürlich besonders wichtig ist. Und das ist für uns eben das, was jetzt ansteht und was wir mit dir eben auch begonnen und aufgesetzt haben, ein ganz wesentlicher Transformationsprozess dieser EWM-Familie, der EWM-Gruppe an sich.
Ja, sehr gut. Genau, so haben wir uns dann kennengelernt, vor roundabout einem Jahr, glaube ich. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und jetzt, ich sag mal, als Mittelständler, wie viele Strategieprozesse, ich sag mal, in klassischer Natur, hat man denn dann so durchlaufen? Vermutlich ein paar weniger in der Vergangenheit?
Ja, also in klassischer Natur, du weißt, wie wir uns kennengelernt haben und was ich, und man merkt ja, wie wir uns unterhalten, dass wir uns gut kennengelernt haben in der Zeit und auch so miteinander umgehen können. Also ich bin schon durch eine harte Schule gegangen, wir alle, wir Chesnys, wir Jüngeren. Wir sind klassisch familienunternehmerisch erzogen, nämlich geht nicht, gibt's nicht und da geht man durch und das ist auch mit Tränen und Blut und Herzschmerz verbunden.
Und viel Schweiß.
Und viel Schweiß. Und das kann man lernen. Ja? Und wenn man es nur tief genug versucht. Und wenn du die Mentalitäten von Familienunternehmern siehst und auch die Psychogramme, das sind ja alles sehr ähnliche Personen, die das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Frucht gebracht haben, ihre Familienunternehmen, die also ihresgleichen meistens sucht. Aber das zu halten und auch weiterzuentwickeln, ist ja dann nochmal ein anderer Schritt. Und ich hatte damals salopp gesagt, naja, ich bin erzogen, wenn du einen Berater brauchst, dann kannst du es nicht selbst oder hast vielleicht sogar irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und ich darf sagen, mal als erstes Feedback hier in der Runde an dich, wir haben dich nie als Berater in dieser Form empfunden, sondern als Begleiter. Und das ist ein großer Unterschied.
Ja,
und insofern, wir haben nie vorher sehr strukturiert einen Strategieprozess gemacht, aber wir haben in der Familie schon Strategie gemacht und haben das auch durchgezogen, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Was wir nicht getan haben, ist wirklich nachhaltig zu verschriftlichen, wirklich auch dezidiert nachzuverfolgen, sondern wir haben viel Trial and Error auch gemacht. Das ist auch gut geworden. Und wir haben sehr viel aus dem Bauch heraus entschieden. Und das ist auch gut geworden. Ja. Aber jetzt geht es ja darum, wie geht man in die Zukunft, wenn ein Unternehmen immer komplexer wird und wie treibt man diesen Prozess der Strategie und der Ziele, die man daraus ableitet, dann auch durch eine größer werdende Organisation. Mhm. Und das als letzten Satz zu dem Thema, wie setzt man das dann auch entsprechend um und wie kann die Mannschaft folgen? Mhm. Früher wusste die Familie, wo es lang geht, hat angesagt, jetzt wachsen wir auch wieder sehr stark und dann braucht es andere Treiber und auch andere anderes Monitoring, um eine solche Strategie weiterzuverfolgen.
Und auch mehr nochmal die gesamte Mannschaft mitzunehmen, die dann auch nicht Teil der Familie ist. Ne? Ja. Also das kenne das ja auch, komme auch aus einem Familienunternehmen, dann wird am Frühstückstisch oder beim Mittagstisch halt auch mal das eine oder andere geklärt.
So ist.
Und wenn man dann auch so wächst und auch so, ich sag mal, international unterwegs seid wie ihr, brauchst du ein bisschen Struktur, die einfach hilft dann, ne, in die richtige Zielrichtung zu gehen.
Also Struktur hatten wir auch vorher schon, das ist klar. Aber was uns insbesondere geholfen hat, das ist ja zweispurig, was wir mit dir gemacht haben. Wir haben eigentlich einen gruppendynamischen Prozess vollzogen, nämlich das wirklich durchzudeklinieren und auch Teilhabe zu schaffen für die gesamte Belegschaft, bis wirklich zum letzten Mitarbeitenden. Und auf der anderen Seite ist wirklich in strukturelle Form zu gießen, die nachhaltig ist, die nachlesbar ist, die nachvollziehbar ist und die auch fortgeschrieben wird, auch von dem Punkt, den wir mit dir begonnen haben.
Ja. Wie wichtig, und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, den du da machst, und lass mich darauf nochmal kommen, wie wichtig ist denn der Faktor Mensch im Strategieprozess?
Ja, der allerwichtigste für mich, für mich persönlich.
Ja.
Und so hat sich's auch dargestellt, weil am Anfang war schon so ein bisschen Sitzverhaltung, ne? Wenn wir mal gucken, wen hat die Susanne da jetzt angeschleppt oder die EWM-Geschäftsleitung. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt, als du kamst, schon mit Frank, unserem neuen Technikchef sozusagen, unterwegs. Und wir haben ja auch die zukünftigen Geschäftsleiter schon dazugenommen und die Angestammten und dann die erste Linie und das dann unterdekliniert. Und deshalb war für mich der Ansatz Mensch der allerwesentlichste in dem Prozess. Und das ist auch das, was am nachhaltigsten sich daraus rauskristallisiert hat, das Mitnehmen unserer Belegschaft.
Sehr gut. Jetzt habt ihr euch da sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir müssen jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, was die vielleicht sind. Aber jetzt auch so in der Rückschau dessen, was wir dort getan haben und dann jetzt auch in der Umsetzung. Was hat euch das gebracht und was gibt es denn da noch so für Herausforderungen? Dann, ne, ich sag mal, das Aufschreiben ist das eine und das Formulieren, es in die Mannschaft tragen das nächste, aber es dann auch in Realität werden lassen. Also ich sag mal, die eigentliche Stärke im Mittelstand ist machen.
So ist es. Ja, also wir haben uns eine Menge vorgenommen. Mhm. Wir haben mal die nächsten 5 Jahre dargelegt und uns eine Zielsetzung bis 28 niedergeschrieben. Das Thema ist eben, dass das Leben dazwischen kommt und du kannst viel vollschreiben, aber du darfst halt immer nachjustieren und das macht es eben so spannend. Für uns ist die Herausforderung, dass wir auf vielen Hochzeiten tanzen, auch mit dem, was wir uns strategisch vorgenommen haben, das mit einer Mannschaft entsprechend umzusetzen und zu bündeln, wo wir in verschiedenen Bereichen nicht wirklich Redundanzen haben, wo wir in der Vergangenheit sehr stark auch operativ mit der Geschäftsleitung als Familie drin waren. Das heißt, dieses Hochheben der Geschäftsleitung auch stärker in die strategische Ebene und die Mannschaft nachzuziehen, dass sie den Weg dann als Mannschaft gut mitlaufen kann. Mhm. Das ist eigentlich die wirkliche Herausforderung, also die Verantwortungsübertragung peu à peu weiter in die Belegschaft.
Lass uns einmal ein bisschen, also vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Und jetzt bist du ja auch noch ein bisschen mannigfaltiger unterwegs, siehst auch andere Unternehmen viel, auch ähnlich und vergleichbar. Was siehst du da so als Herausforderungen, denen die sich gerade so gegenüber? Ist das sehr vergleichbar? Oder was sind da so die wesentlichen Dinge, die da die Geschäftsführung gerade umtreiben?
Ja, viele Dinge sind vergleichbar, wobei ich sagen muss, dass wir als EWM schon immer ein bisschen speziell waren, im besten Sinne. Wir waren immer sehr selbstkritisch, immer eher disruptiv, auch mit unseren eigenen Ideen unterwegs. Also wenn du eine offene Wunde hast, noch Zitrone und Salz reinstreust, also das so muss man sich, das konnten wir sehr gut. Das war sehr anstrengend, ist ein sehr anstrengender Prozess, bleibt es im Übrigen für mich, weil das macht es aus. Das führt dann wieder dazu, wie gehst du in einer Kultur, in einer Unternehmenskultur mit sowas um, dass du montags auch mal etwas entscheiden kannst, was freitags vielleicht dazu führt, dass du nochmal nachgedacht hast und gesagt hast, haben wir einen Aspekt vergessen, da müssen wir nachjustieren. Wie erklärst du das einer Mannschaft etc.? Also das konnten wir gut und das dürfen wir auch weiter gut können für die Zukunft. Und wenn ich so rumschaue in den Möglichkeiten, wo ich es tun kann in meinem Ehrenamt, dann sind die Herausforderungen sehr ähnlich. Der Unterschied ist zu uns, zu dem Prozess, den wir jetzt durchlaufen sind, dass viele sich wegducken vor dem, was an Realitäten sich anbahnt. Und ich glaube, da sind viele zu leicht unterwegs. Das ändert sich im Moment gerade, weil von außen braut sich also dunkle Wolken zusammen. Man merkt, dass die Unternehmen jetzt schneller die Beine in die Hand nehmen. Das spüre ich jedenfalls so, auch in der Abfrage. Okay. Man merkt, wir haben den Prozess durchlaufen. Ich habe so ein paar Stellen in der IHK und woanders, wo man sagt, die kann man dann auch mal fragen. Ja. Wie haben die das denn gemacht? Das verstärkt sich im Moment. Okay. Und ich glaube, vielen wird es bewusster, dass in so einer schnelllebigen Zeit, dass du da selbst aktiv werden musst, wenn du nicht gelebt werden willst.
Ja, absolut, absolut. Was hättest du denn, und dann sind wir quasi schon wieder am Ende, denn als Unternehmer und im Familienunternehmen hat man immer wenig Zeit. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und diese Zeit soll wohl eingesetzt sein. Und deshalb sollte auch dieser Podcast nicht immer zu lang dauern. Deshalb versuchen wir das dem immer schon Rechnung zu tragen. Aber so zum Abschluss, und ich glaube, das wäre nochmal sehr schön, wenn du unseren Hörerinnen nochmal vielleicht einen konkreten Ratschlag geben kannst, den Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen, die jetzt genau vor diesen Situationen stehen und oder auch ihre Nachfolge natürlich organisieren müssen. Was ist der erste Schritt? Wie sollen sie das angehen?
Frühzeitig damit beginnen. Was heißt das? Das ist ja relativ, ich glaube, man kann gar nicht früh genug damit beginnen. Wir waren jetzt eine sehr spezielle Familienstruktur, dadurch, dass wir so viele Familienmitglieder waren, die bei uns tätig waren. Aber das wirklich in sachlicher Einheit zu schaffen, weil das Ziel von Familienunternehmern ist ja immer, das Unternehmen fortzuführen. Und das ist ein gemeinschaftliches Ziel, dem man die anderen Dinge unterordnen kann. Eitelkeiten über Bord zu werfen, auch Emotionalitäten immer wieder zu überprüfen, das war auch mein Thema. Es ist schon ein sehr emotionaler Akt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und seinem Lebenswerk. Ja. Und das anzugehen, und da schaut man auch schon mal in tiefe schwarze Löcher, die man nicht bearbeitet hat. Ich glaube, das geht jedem so. Und das ist ein Reinigungsprozess. Und ich kann nur jedem raten, den ehrlich mit sich selber und mit dem Geschenk, was wir Familienunternehmer meistens haben, einer wirklich intrinsisch agierenden Belegschaft, die aus sich heraus, aus Herzblut heraus auch ganz viel mit so einem Unternehmen verbunden ist, so einen Prozess ganz ehrlich und authentisch anzugehen. Das gibt Sicherheit für die Zukunft, frühzeitig zu machen, damit man nicht getrieben ist, damit man es selbstbestimmt tun kann. Und das hilft sehr. Und so haben wir es gemacht. Und deshalb hat es Frucht getragen.
Was für ein wunderschönes Schlusswort, und ich hoffe, viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen nehmen sich das jetzt zu Herzen. An der Stelle, ich sage herzlichen Dank für die Einblicke und für deine Zeit.
Ich danke dir, Christian.
Danke dir.
Vielen Dank.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe, und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes, www.strategy-summit.de, und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben, und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.